Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Befürworter der neuen EU-Rahmenverträge behaupten immer wieder, wie wichtig diese Verträge für die wirtschaftliche Stabilität der Schweiz sind. Im Gespräch mit dem Nebelspalter erklärt Marco Sieber, der Inhaber von einem international tätigen Konzern, jetzt, dass das aber gar nicht stimmt. Wir brauchen die Verträge nicht. Sie kosten viel und bringen wenig. Und wenn wir sie unterschreiben, dann kaufen wir die Katze im Sack zu einem hohen Preis. Das ganze Gespräch findet ihr jetzt auf nebelspalter.ch.
Ja, herzlich willkommen. Ich sitze heute hier mit Marco Sieber. Herr Sieber, guten Tag und vielen herzlichen Dank für eure geschätzte Zeit. Ihr seid gemeinsam mit eurem Brütsch der Mitinhaber von einem international tätigen Familienunternehmen. Ihr entwickelt energieeffiziente Hochleistungsprodukte zur Gebäudeisolation, entwickeln, produzieren und verkaufen. Und das ungefähr zu 80% für den ausländischen Markt. Und daneben habe ich gesehen, seid ihr zweifacher Familienvater und ihr stammt ursprünglich aus Luzern und seid politisch aktiv im Initiativkomitee von der Kompass-Initiative.
Ja, grüezi, Herr Schwarzenbach.
Grüß dich wohl, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir starten gerade mit der Materie. Vielleicht bleiben wir gerade heute bei der Kompass-Initiative. Wieso sollten internationale Verträge, die die automatische Übernahme von bedeutenden Gesetzestexten vorschreiben, zwingend von Volk und Stand abgesegnet werden müssen? So wie das die Kompass-Initiative verlangt.
Ja, die Verträge, die greifen natürlich tief in die Schweizer Demokratie und in die Wirtschaft ein. Und gerade in dem Fall, jetzt tun wir ja Kompetenzen vom Volk delegieren, indem wir nicht mehr selber können, abstimmen darüber. Also, wir könnten theoretisch, aber praktisch ist es ja keine freie Abstimmung mehr, wenn man immer eine Drohkulisse in sich hat, dass man eine Ausgleichsmassnahme muss zahlen. Und es wird auch nur der Einzelfall sein, wo man darüber abstimmen könnte. Und da muss ich sagen, die Delegation von Volkskompetenz an die EU, das ist natürlich ein tiefer Eingriff. Auf der anderen Seite, das Recht, das wir jetzt übernehmen, dynamisch, steht ja über dem Bundesrecht, also über der Verfassung. Und immer wenn wir einen Verfassungsartikel darüber abstimmen, braucht es ja auch immer ein Doppeltes mehr. Also ich kenne die, wenn es jetzt über der Verfassung steht, dass man dann nicht ein Doppeltes mehr braucht. Ich verstehe eigentlich die rechtliche Diskussion gar nicht, das geht ja gar nicht ums Recht. Die kann miteinander streiten, es gibt ja x Meinungen auf beiden Seiten. Aber politisch gesehen ist das unmissverständlich klar. Das muss eine breite politische Abstützung haben, wenn man so tief eingreift in die Schweizer Gesetzgebung.
Ja, ich glaube, da ist ein sehr gutes Beispiel, ist ja, dass man im Moment redet man darüber, ob man den Besuchstag für Frauen einführen will, also den Informationstag für die Armee. Und für das braucht es ein Ständemehr. Also, wenn man dann das vergleicht mit der Bedeutung, die jetzt eben so internationale Verträge haben, dann sieht man schon, dass da politisch gesehen sicher das Bedürfnis nach der vollständigen Teilhabe von allen möglichen Akteuren sehr gross ist.
Ja, es ist auch verdächtig, dass die Befürworterseite so massiv versucht, um das Ständemehr herumzukommen. Das zeigt ja eigentlich schon, dass sie kein Vertrauen haben, dass der Vertrag beim Volk durchkommt. Ich meine, mit einem Ständemehr sagt man ja, man braucht etwa 6-57% Zustimmung. Und ich finde, für so einen Vertrag braucht es das einfach. Also da reicht 50,1% nicht, oder? Und das ist für mich ein bisschen Trickserei, wie sie da versuchen, das zu erklären und um sich das herum zu manövrieren.
Jawohl, und da habt ihr dann, gemeinsam mit etwa, also nicht nur, aber mit tausenden anderen Unternehmern zusammen eigentlich die Kompass-Initiative lanciert, um eben genau da entgegenwirken und da den Riegel schieben und sagen, Moment, das geht nicht, wir müssen ein Ständemehr haben bei solchen wichtigen Anliegen.
Ja, wir sind eigentlich Wir sind ja etwa 4.500 Mitglieder, nicht ganz. Davon sind es, sagen sicher, etwa 4.000 Unternehmer. Und interessant ist, wenn man mit denen redet, untereinander redet, dann sind das fast alles Leute, die mit der Politik eigentlich nichts zu tun haben bis jetzt. Mhm. Und jetzt haben wir den ersten Vertrag schon gelesen und dann ist das, also ich habe das selber erlebt bei mir und wenn Sie die meisten fragen, werden Sie Ihnen das Gleiche sagen. Ich habe den ersten Vertrag gelesen, den ersten Rahmenabkommen über Weihnachten, Neujahr und da habe ich meiner Frau gesagt, du, das ist ja unglaublich, was die wollen machen. Da müssen wir eingreifen, da müssen wir etwas machen. Mhm. Und dann plötzlich hat sich da so eine Bewegung zusammengetan, wie die Kompassgruppe, die ja überparteilich ist. Wir sind quer durch, aber dort sind wir einheitlicher Meinung. Das darf man nicht einfach durch bürgen, sondern das braucht eine breite Legitimation im Volk.
Mhm. Jetzt vielleicht gehen wir in die Materie von diesen EU-Verträgen spezifisch und gerade zum Anfang kurz und schmerzlos. Tue ich das richtig interpretieren? Ihr seid gegen die neuen Rahmenverträge mit der EU und vielleicht in wenigen Sätzen, oder wenn es überhaupt so einfach ist, zu sagen, was ist in eurer Ansicht nach das stärkste Argument dagegen?
Ja, also es gibt zwei wirkliche Knackpunkte. Das eine ist natürlich die dynamische Rechtsübernahme, mhm, die ja unseren Standort massiv wird schwächen. Auf das kommen wir ja sicher noch später ein. Mhm. Und das andere ist der wirtschaftliche Nutzen. Ich sehe keinerlei wirtschaftlichen Nutzen in diesem Vertrag. Jetzt muss man sich vorstellen, wir haben einen höheren Preis und wir bekommen eigentlich keine wirkliche Leistung über. Und wenn Sie jetzt Befürworterseite fragen, dann können wir immer so ein bisschen die gleichen Meinungen, und das sind so wie auswendig gelehrte Narrative, sagen verdächtigerweise alle etwas Gleiches. Mhm. Ja, wir brauchen einen Marktzugang, wir haben einen einfacheren Marktzugang, wir brauchen eine Stabilisierung. Und da muss ich sagen, über den Marktzugang können wir ja dann nachher noch reden. Der wird sich überhaupt nicht verändern. Man sieht da gar keinen Vorteil. Und bei der Stabilisierung, ja, im Gegenteil, ich habe ein Problem, mit dem, dass ich immer neues Recht muss übernehmen als Firma. Mhm. Und durch das wird das sehr unstabil. Also ich muss fortlaufend prüfen, verletze ich jetzt irgendwie ein EU-Recht dazu noch neben dem Schweizer Gesetz. Und das ist natürlich für ein Unternehmen sehr instabil. Stabil ist es eigentlich nur für die EU, oder? Die können fortlaufend neues Recht erlassen und die Schweiz ist angeschlossen. Und ich muss schon sagen, dort tun wir uns ja wirklich eng an die EU binden und haben nachher dann die gleiche Unstetigkeit, die eigentlich die Unternehmen auch in der EU schon haben, dass sie fortlaufend vor neue Herausforderungen gestellt werden. Also für mich ist das höchst instabil.
Mhm. Mhm. Jetzt der Bundesrat und Befürworter, die behaupten ja, es sei lediglich eine Fortsetzung vom bewährten bilateralen Weg. Der hat der Schweiz in der Vergangenheit zahlreiche Vorteile eingespielt und der drohe, ohne die neuen Verträge zu erodieren. Also stimmt das nicht? Wenn ihr sagt, die Verträge haben eigentlich keinen wirtschaftlichen Nutzen, dann seid ihr da anderer Ansicht.
Ja gut, mit dieser Rechtsübernahme gehen die Verträge natürlich weit über die bilateral 1 und 2 raus. Bilateral 1 und 2 sind Verträge, die in sich statisch waren, die sind abgemacht, die sind fix. Und mit der dynamischen Rechtsübernahme gehen wir auf ein ganz anderes Level. Da übernehmen wir europäisches Gesetz in aller Zukunft, oder? Also für sämtliche neue Verträge, auch fortlaufende bestehende Verträge, auch die bilateralen 1 und 2 Verträge, die können einseitig von der EU angepasst werden. Das ist natürlich schon ganz ein anderes Niveau. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, warum will die EU das? Am liebsten hätten sie natürlich, wir wären Mitglied, weil dann hätten sie einen Nettozahler mehr und nicht so eine renitente Schweiz, wo immer ihnen vor Augen führt, dass man es auch besser machen kann. Ja. Das ist natürlich nicht gewünscht von der EU. Aber es geht auch um etwas anderes. Die EU kann es nicht zulassen, dass wir bessere Voraussetzungen haben wie ihre Wirtschaft. Man sagt dem sogenannten Level Playing Field. Das heisst, sie möchten alle Wirtschaft oder alle Unternehmen in der EU oder auch die mit ihnen zusammenarbeiten, möglichst auf gleichem Niveau haben. Für uns heisst das eine Herabsenkung von unserem Standortvorteil auf das Level von der EU. Wir kommen mehr Bürokratie über, wir kommen alle Erschwernisse über, die die EU-Firmen auch schon haben. Und das Level Playing Field, mit dem wollen sie eine gewisse Sonderstellung von uns brechen. Und da muss man eben sehen, das geht um Machtverhältnisse dort. Sie wollen nicht, dass wir bessere Exportbedingungen haben wie ihre eigenen Mitglieder.
Also das ist quasi das Argument ist, dass die Politik von der gleich langen Spiess, dass das halt einfach dazu führt, dass wenn wir die längere Spiess haben, dass unsere Spiesse kürzer werden.
Ganz so, genau.
Ausdrückt.
Ganz genau. Also wir tun eigentlich, wir müssen gleich kurze Spiess haben wie die EU-Wirtschaft. Und um das geht es eigentlich. Oder? Unser Standortvorteil ist aber einer der zentralen Elemente von unserem Wohlstand heute. Und dass wir auf die ganze Welt so können exportieren können, in der Binnenwirtschaft einfach deutlich weniger Hindernisse haben, um miteinander zu geschäften. Und das würde natürlich mit dieser Rechtsübernahme, mit diesem Level Playing Field, würde das natürlich abgesenkt werden und infrage gestellt werden. Mhm. Und wenn man die Erosion anschaut, ich sehe die Erosion nicht. Also, Sie können da schöne Beispiele nehmen, zum Beispiel Freizügigkeit. Also, die EU hat alle Interessen, dass die bleibt mit den Grenzgängern, mit das Geld, das die alle in die EU tragen. Oder auch beim Landverkehr haben sie Interesse, beim Strom brauchen sie auch eine Lösung. Mit unseren Speicherseen, etwa ein Viertel von der Strom zwischen Frankreich und Deutschland, wo ja sehr wichtig ist, geht über unsere Netz. Also, die haben hohe Interesse. Da MRA könnte vielleicht in Erosion gehen, über das können wir später noch reden. Also, für mich ist auch noch wichtig, man tut immer die bilateralen 1 und 2 so verglorifizieren. Das haben mir das mal jemand gesagt von den Befürwortern. Ja, das ist das Fundament vom heutigen Wohlstand. Ja, das sehen wir natürlich anders. Und wenn man die Ecoplan-Studie genau liest, die ist 2015 die erste und 2025 jetzt die zweite, und die hat es wieder bestätigt, das ist immer noch genau gleich. Man hat schon eine Wohlstandssteigerung gehabt in den letzten 20 Jahren, aber vor allem, wie massiv mehr Bürger oder mehr Leute eingewandert sind. Und somit ist unser Binnenmarkt grösser geworden, es hat mehr Konsumenten gegeben. Aber abgebrochen auf den einzelnen Bürger ist natürlich der Wachstum pro Jahr etwa 35 Franken. Und pro Kopf, oder? Also da kann er gerne mal eine Pizza kaufen und ein Gocki dazu und noch einen Kaffee und dann ist der Vorteil weg. Also die bilateralen 1 und 2 sind nicht zentral für uns. Mhm. Das muss man schon sehen. Ich glaube, die Erosion wird herbeigeredet, künstlich, und wenn man dann genau anschaut, findet das eben nicht so statt.
Wunderbar. Jetzt euer Unternehmen, ich habe es vorher schon kurz angetönt, ihr seid auch stark exportorientiert. Und jetzt gerade hier sagt ja der Bundesrat, dass es für sättige Unternehmen sei das einfach essentiell. Also ähnliche Behauptungen gehört man zum Beispiel auch von Nationalräten, die EU-Verträge befürworten, wie jetzt zum Beispiel der Simon Michel von der FDP. Der ist selber der CEO von einem Medtech-Unternehmen. Und auch er sagt, dass gerade für exportorientierte Unternehmen sind die Verträge einfach wirklich überlebenswichtig eigentlich. Jetzt, wieso seid ihr auch hier anderer Ansicht? Also ihr habt es schon ein bisschen angetönt, dass die Erosion einerseits vortäuscht wird und dass eigentlich kein wirtschaftlicher Nutzen direkt aus diesen Verträgen heraus erwachst. Aber wie könnt ihr das noch ein bisschen genauer ausführen? Wie würde es euch treffen als exportorientierter Unternehmer?
Also wir haben durch die Verträge überhaupt keine Verbesserung. Also wirklich nichts, null. Mhm. Und wir sind keine Ausnahme. Also ich kenne sehr viele Firmen in diesem Bereich, wo mir genau das Gleiche sagen. Es gibt ein paar Branchen, aber wenige. Also man sagt immer, die 21 Branchen, die in diesem MRA sind, die auf dieser Liste stehen, die haben grosse Vorteile. Das stimmt ja nicht. Also, die Exportindustrie hat sich schon lange organisiert. Mhm. Ich meine, wenn man sich entscheidet zu exportieren, dann weiss man vornherein, auf was für Hindernisse trifft in einem Land. Ob jetzt das in Europa ist, China, USA, dann geht man die Normen anschauen, was muss ich dort erfüllen, tut die entsprechende Produkte auf das ausrichten, geht vor Ort in der Regel, das geht, gut zertifizieren, man macht die Messungen vor Ort, weil halt die Leute dort besonders draus kommen, die sind eingerichtet, die Institute. Und das mache ich sowieso nicht in der Schweiz. Also ich sehe den Vorteil für die Industrie ist marginal. Und gerade der Herr Michel, kommt ja aus der Medtech-Branche, oder? Das Motiv für die ist gar nicht das. Die Medtech-Branche, dass man da jetzt Einsparungen hat, über den Marktzugang wieder viel einfacher wird und so weiter, sondern Medtech, das betrifft die nur am Rand. Die sind ja schon lange in diesen Ländern in Europa, haben die eigenen Fabriken. Die sind ja schon lange dort. Also brauchen die gar nicht eine spezielle Vereinfachung im Zugang. Nein, dir geht es um etwas anderes. Es geht um ihre Medikamentenpreise in Europa. Meine EU legt ihre Umsätze fest und ihre Margen. Die wird sich natürlich dort profilieren vor der EU. Mhm. Aber wir machen hier keinen Medtech-Vertrag, sondern wir machen einen Vertrag, der die ganze Schweiz betrifft. Und der Preis für diesen Vertrag zahlt natürlich einerseits der Bürger und vor allem der KMU im Binnenland. Wir werden den Preis zahlen. Und wir dürfen einfach nicht wegen so ein paar kurzfristigen Profite, die vermeintlich sind, die nicht einmal richtig stimmen, dürfen wir doch nicht so einen Vertrag machen, für die ganze Zukunft wird gelten. Mhm. Und vielleicht, ja mal, das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, oder? Wir dürfen nicht kurzfristig denken in diesem Punkt, sondern die massiven Schäden, die kommen eben langfristig.
Ja. Jetzt, ihr habt vorhin gerade gesagt, es betrifft den Vertrag betreffe die ganze Schweiz. Jetzt sagen ja aber Befürworter, sagen ja immer wieder, es betreffe eigentlich nur jemanden wie jetzt euch zum Beispiel, nämlich Unternehmen, die in die EU exportieren. Dann stimmt das also nicht, dann betrifft es alle.
Ja, schauen Sie, da muss man einfach die Integrationsmethode genau anschauen. Die Integrationsmethode, die ist übrigens sehr gut beschrieben im Erläuterungsbericht vom Bundesrat. Der Erläuterungsbericht gibt nicht viel her, weil er ist sehr beschönigt. Ja. Aber auf Seite 74 sieht man dort die Integrationsmethode. Es sind etwa 10 Linien, das ist etwa der zweite Absatz, den man muss lesen. Die sagt eigentlich 3 wesentliche Punkte. Erster Punkt, die Schweiz hat EU-Recht zu übernehmen. Zweiter Punkt, sie muss es direkt übernehmen. Das heisst, wir können nicht textliche Anpassungen machen. Mhm. Und der dritte Punkt, Schweizer Gesetze haben angepasst zu werden. Mhm. Und wenn man das jetzt genau fertig denkt, heisst das, Schweizer Gesetz in der Schweiz müssen angepasst werden. Also sie gilt noch innerhalb von der Schweiz zwischen den KMU, zwischen den Unternehmen. 99% von allen Unternehmen in der Schweiz sind KMUs. Mhm. Und da muss man einfach sehen, wir werden den grossen Preis zahlen. Jetzt, wenn man sich vorstellt, wenn jetzt zum Beispiel wir ein wirtschaftliches Problem haben, es muss einer klagen. Mhm. Und das betrifft jetzt Gesetze, die aus der EU angepasst müssen werden, oder Schweizer Gesetze, die der EU müssen angepasst werden. Da braucht er nicht nur einen Schweizer Anwalt, da braucht er noch einen Juristen, der das EU-Gesetz versteht. Dann geht er mit 2 Juristen, weil er das muss immer wieder beurteilen und interpretieren, was hat jetzt die EU mit diesen Gesetzen oder Verordnungen genau wählen, wie ist das zu verstehen und wie muss ich das jetzt der Schweizer Gesetzgebung anpassen. Mhm. Also, es gibt auch sehr gute Beispiele, wie die Schweiz Bevölkerung betroffen ist. Einerseits zum Beispiel der Landverkehr ist ein ganz typisches Beispiel, oder? Mhm. Jetzt kommt Flixtrain, hat jetzt Möglichkeiten in der Schweiz Strecken anzubieten. Das macht sie natürlich nicht in Sendlibuch hinter, sondern das macht sie natürlich von Zürich auf Bern oder auf Genf. Das sind die attraktiven Strecken und die werden sie mit Sicherheit sehr günstig anbieten. Sie haben ja EU-Bürger, die werden Personal, die werden etwa die Hälfte verdienen. Und auch wenn sie mit anderen Sozialleistungen und so, die kommen immer noch etwa auf die Hälfte. Die werden sehr attraktiv sein und konkurrenzfähig. Mhm. Und der Rest bleibt dann bei der SBB, die Entlebucher Strecke. Ja. Und wer zahlt nachher dann die Defizite? Das zahlt natürlich der Bürger. Ja. Das ist natürlich ein massiver Nachteil. Wir haben auch noch eine Regierungsrätin, hat mal etwas Interessantes, einen Vortrag gemacht, den ich hören konnte. Mhm. Die hat sich Zeit genommen und die 2000 Seiten selber gelesen. Mhm. Das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, wie viele Regierungsräte das gemacht haben, obwohl sie den Vertrag ja lobend angenommen haben und sogar Menge verzichtet auf das Ständemehr. Und sie hat gesagt, Gesundheit ist ja heute bei der Kompetenz, als Beispiel, Gesundheit ist bei der Kompetenz der Kantone. Aber in Zukunft haben sie dort nichts mehr zu sagen. Das kommt dann über den Gesundheitsvertrag, über Bern. Man delegiert also jetzt die ganze Kompetenz auf Bern rauf. Und der Kanton ist noch nur noch macht nur noch den Vollzug über Gesetze, die sie gar nicht vernehmen lassen haben, die sie vielleicht miserabel finden. Und sie müssen, aber Konsequenzen müssen sie dann zahlen, weil Gesundheit ist immer eine Aufgabe vom Kanton. Also zahlen müssen sie dann, oder? Und ja. Sie brauchen dann auch Angestellte, die das natürlich die Gesetze nachher durchsetzen, die Berichte durchsetzen und bearbeiten. Also es kommen einfach... Das trifft Volk direkt und Gemeinden und Kantone natürlich.
Also dort befürchtet ihr jetzt zusätzlich zu all diesen anderen Kritikpunkten auch noch, dass die Bürokratie zunimmt und dass da die Kosten steigen, dass alles auf einen Konsument am Schluss abgewälzt wird oder auf einen Steuerzahler?
Ja, das ist ja so. Also Bürokratie, wir wissen ja heute, dass das Institut für Wirtschaft, aber auch Arbeitgeberverbände, haben das, glaube ich, im November veröffentlicht, dass 50% von der ganzen Bürokratie basiert auf Brüssel. Und das wird bei uns mit der Zeit auch so sein. Wir reden ja heute zwar nur von 95 Verträgen, die man muss übernehmen, 95 Gesetze, aber bei jedem Gesetz sind noch 5 bis 10 Verordnungen angehängt und die betreffen uns dann. Und es kommt ja fortlaufend Neues. Also in 10 Jahren oder in 20 Jahren sind wir genau auf diesem Level. Wir werden nachher einen grossen Teil von zusätzlicher Bürokratie bekommen. Und da verstehe ich jetzt ein Economy Suisse überhaupt nicht oder ein Swissmem, wo offiziell kämpfen gegen Bürokratie und dann gehen sie an und nehmen so eine massive Bürokratie auf sich mit einem vermeintlichen Vorteil, der eigentlich gar nicht existiert.
Jetzt bezüglich dieser Bürokratiekosten, also die Befürworter sagen ja immer, der Geltungsbereich von diesen Verträgen sei ganz klar definiert und dann sollten auch die Bürokratiekosten nicht ins Unermessliche wachsen, weil es sei ja von Anfang an schon klar, was dann in 10 Jahren alles wird gelten und was nicht. Das stimmt einfach auch nicht.
Nein, das stimmt natürlich nicht. Also erstens, es geht natürlich mit diesen Gesetzen Lebensmittel, Gesundheit, Strom, Landverkehr, Freizügigkeit, geht es natürlich um Kernthemen. Also das steuert ja schon sehr viel von unserem täglichen Leben. Jawohl. Und dort haben wir fortlaufend neues Recht. Also ich habe es ja vorhin gerade beschrieben, wie dann das Volk und auch KMUs betroffen sind. Wir können es ja gerade mal am Beispiel vom Freizügigkeitsabkommen anschauen. Oder? Dynamische Rechtsübernahme bedeutet ja nichts anderes, dass nachher dann fortlaufend auch das Freizügigkeitsabkommen durch die EU einseitig angepasst werden kann. Ja, können Sie sich vorstellen, in welche Richtung das nachher geht? Oder? Wir haben das nicht mehr zu bestimmen, sondern das macht dann Brüssel. Und das widerspricht auch übrigens unserem Verfassungsartikel 121, wo klar drin steht, die Schweiz kontrolliert ihre Zuwanderung selber, oder? Und das macht sie nicht mehr mit dem. Ja, also, schon das wäre ein Argument allein für Stände mehr, oder, genau, wenn man es so anschaut. Aber die Einwanderung wird mit der dynamischen Rechtsübernahme wird die massiv erweitert. Mit Fristen, die sich verändern, die verkürzt werden, mit Erweiterung von der Zuwanderung von Familienmitgliedern. Und der Bund hat es ja veröffentlicht, auch wieder vor etwa 3 Monaten, dass rund 570'000 heutige Aufenthalter, schon EU-Bürger, nachher ein Daueraufenthaltsrecht bekommen und jedes Jahr 70'000 dazu. Und das bedeutet natürlich, dass sie erweiterte Familien können nachziehen können, die automatisch dann auch Daueraufenthalt haben. Also wir gehen dort in eine Richtung und in eine unkontrollierte Einwanderung in einem viel, viel grösseren Mass, als wir es heute schon haben.
Jawohl. Jetzt vielleicht so ein bisschen schon fast so ein bisschen als Zusammenfassung. Die Verträge, die sind Wundertüten, wenn man so will. Also wenn wir die Verträge unterschreiben, dann würdet ihr sagen, dann kaufen wir die Katze im Sack.
Ja, wir kaufen die Katze im Sack. Wir kommen eigentlich eine Blackbox über. Muss man schon sagen. Schauen Sie, ich komme noch eins auf den nicht vorhandenen Nutzen drauf. Und ich will noch ganz etwas rasch zu dem Nutzen sagen.
Jawohl.
Die Einsparungen über ein MRA betragen etwa 0,2%. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Das ist das Hauptargument der Befürworter. 0,2%. Ja. Also da habe ich jedes Jahr deutlich mehr Währungsverlust mit dem Euro. Ich bin selber 10 Jahre in einem Normenausschuss, ich habe 10 Mitarbeiter oder noch mehr, die in europäischen Normenausschüssen sitzen. Mehr geht einfach nicht. Und das MRA deckt ja nur europäische Normen ab. Ja. Aber nicht die einzelnen Landesnormen. Wenn ich exportiere in die EU, dann muss ich einerseits die europäischen Normen, EN-Normen einhalten, auf der anderen Seite muss ich 80% von denen sind Landesnormen, also nein, die anderen Normen sind Landesnormen. Das sind Normen, die eigentlich Mitglieder da gar nicht dürfen haben. Weil die EN-Normen, die hätten die müssen setzen, aber die EU hat sich nicht durchgesetzt und wir haben alle Mitglieder ihre Landesnormen beibehalten, das sind Handelshemmnisse und die muss ich auch erfüllen. Das bedeutet auch, wenn heute ein deutsches Unternehmen nach Frankreich exportiert, dann muss sie die französischen Normen zusätzlich erfüllen. Ja. Das ist kein freier Binnenmarkt. Oder? Uns wird einfach etwas vorgemacht. Der freie Binnenmarkt existiert gar nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt zur Blackbox komme, dort verkauft uns einfach die EU etwas, was es gar nicht gibt. Der sogenannte freie Binnenmarkt, den gibt es gar nicht. Das ist ein Papiertiger. Und wir lassen uns dort über den Tisch ziehen und wären bereit, einen horrenden Preis zu zahlen mit einer dynamischen Rechtsübernahme.
Jawohl, ja. Also das ist quasi, um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, der Nutzen von diesen Verträgen, der wird einfach aufblasen. Das wird quasi, da wird uns von den Befürwortern vorgegaukelt, das bringe ich viel mehr. Die Einsparnisse durch die einheitlichen Marktzutrittsbedingungen sind marginal und grossmehrheitlich gibt es auch keine einheitlichen Marktzutrittsbedingungen. Also es ist quasi der einheitliche Binnenmarkt, ja, der existiert gar nicht. Wir haben in erster Linie durch die bestehenden Bilateralen haben wir Vorteile aus der Zuwanderung, die aber auch ohne das Unterschreiben von diesen neuen Verträgen weiterhin würden bestehen, weil die EU ein grosses Interesse daran hat, das auch weiterzuführen. Und schlussendlich zahlen wir dann einfach einen riesigen Preis, für das wir automatisch unvorhersehbar viel EU-Recht würden übernehmen und sehr wenig Nutzen können daraus herausziehen.
Ja, schauen Sie, das ist genau das, oder? Weder der Bund noch befürworteten Kantone, haben bis jetzt angelegt, was das eigentlich kostet. Mhm. Ich erwarte, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, erwarte ich die Vorteile, aber auch die Nachteile in der Abwägung. Also ich bin Unternehmer, denke immer so. Muss so denken. Und dann möchte ich wissen, was habe ich davon? Und das habe ich da nicht. Und Sie haben das sehr gut beschrieben. Wir haben in der Schweiz eigentlich gar kein Problem mit der EU. Und wirtschaftlich haben wir auch kein. Also, natürlich haben wir konjunkturelle Verwerfungen und so. Aber wo ist unser Problem mit dem Vertrag? Das sage ich einfach. Wir kommen eine schlechte Lösung über für ein Problem, das wir gar nicht haben. Wenn man es so könnte kurz fassen. Und das ist fatal, oder? Mhm. Und die Befürworter machen das künstlich natürlich gross, weil sie haben kein Argument. Und es ist noch schwierig zu argumentieren manchmal, weil immer das gleiche auswendig gelehrte Narrativ kommt, das aber keinen Inhalt hat. Ich bin aber überzeugt davon, der Schweizer Bürger wird das durchschauen.
Wunderbar. Es ist zu hoffen, dass die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das durchschauen und dann auch entsprechend ein Nein an die Urne bringen. Herr Sieber, ich würde sagen, mit dem perfekten, schon fast Schlusswort können wir das hier beenden. Und ich bedanke mich nochmal und auch im Namen von unseren Zuhörern und Zuschauern für das sehr interessante Gespräch und eure Zeit. Und jetzt wünsche ich euch eine weiterhin erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
Danke, merci.
Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet und wollt unterstützen, dann schickt uns doch jetzt direkt einen kleinen Betrag über die Wind oder abonniert den Nebelspalter. Mein Name ist Kasper Schwarzenbach und nie vergessen, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist und nicht möchte EU-Rahmenverträge unterschreiben.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihre Expert rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch